Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebenslinien, dem GFO-Podcast. Heute bin ich in den GFO-Kliniken Niederrhein in Dienstlaken und habe ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes und tolles Thema, das eigentlich irgendwie jeden von uns angeht und auch wahrscheinlich interessiert, das manche sogar als Hobby angeben, nämlich den Schlaf. Und damit es keine allzu müde Sendung wird, habe ich auch einen Gast, einen Fachmann, nämlich Herrn Dr. Triesch, hier leitender Oberarzt, Facharzt für Innere Medizin und unter anderem mit dem Schwerpunkt Schlafmedizin. Bevor wir jetzt hellwach ins Gespräch einsteigen, ein paar Informationen vorab. Ein Mensch verbringt etwa ein Drittel seiner Lebenszeit mit Schlafen. Und der Schlaf ist wichtig für die Regeneration und Reparatur des Körpers sowie für die Verarbeitung von Informationen durch unser Gehirn. Es ist daher keine verlorene Zeit, sondern eine wirklich aktive Phase der Erholung und der Erneuerung. Und es ist wichtig, ausreichend Schlaf zu bekommen, um die körperliche, aber auch die geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die optimale Schlafdauer kann jedoch nach Alter und individuellen Bedürfnissen variieren. In Deutschland geben etwa 40% der Menschen an, schlecht zu schlafen und etwa ein Fünftel bewertet ihre Schlafqualität sogar als schlecht oder sehr schlecht. Etwa 6 Millionen Menschen haben Schlafstörungen. Und darüber werden wir jetzt sprechen, aber zuerst bitte ich Sie natürlich, Dr. Triesch, sich kurz unseren Hörern vorzustellen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Helfs. Ich bin Oberarzt hier an der Klinik St. Vinzenz Hospital in Dienstlaken in der inneren Abteilung und bin selbst Internist, Pneumologe und Schlafmediziner. Und von daher habe ich täglich mit Schlafproblemen zu tun. Wir haben hier ein Schlaflabor mit 4 Betten und versuchen da in dem Schlaflabor eben Störungen nachzuweisen, die im Schlaf entstehen und die dann auch, wenn es möglich, zu behandeln.
Kommt man als Arzt, der sich mit Schlafproblemen beschäftigt, immer pünktlich zur Arbeit?
Ja, ich eigentlich schon und meist auch früher als die anderen, weil durch die Schlaflabor, da sind die Patienten ja in der Nacht hier und am Morgen möchten die schon gern wissen, was da passiert ist. Also wir werten das relativ früh aus, damit die auch schnell nach Hause können, die Leute.
Okay, dann fangen wir mal ganz woanders an. Vielen wird ja gar nicht bewusst sein, was genau ist eigentlich Schlafmedizin? Also was genau ist das Feld, in dem man da arbeitet?
Ja, also die ursprünglichen Wurzeln der Schlafmedizin gehen eigentlich zurück auf die erste Entdeckung des EEG, wo man erstmals die elektrischen Ströme über dem Gehirn ableiten konnte. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass die im Schlaf anders aussehen vielleicht als am Tag. Und mit der Zeit hat man festgestellt, es gibt verschiedene Schlafstadien, unter anderem Leitschlaf, Tiefschlaf und Traumschlaf. Und wie man das wusste, dann konnte man natürlich gucken, wie sieht das aus bei Menschen, die gesund sind, wie sieht das aus bei Menschen, die krank sind. Und daraus hat sich eben die Schlafmedizin entwickelt, dass man eben Patienten im Schlaf untersuchen konnte. Und im Verlauf kamen dann Störungen zutage, wie dass man beim Schlafen eben vielleicht sich bewegt, ohne dass man es merkt. Und dann hat man versucht, das rauszufinden, kommt das? Und andere Menschen haben dann, das weiß ja jeder, eine einzelne andere schnarcht ja schon mal. Und dann stellt man eben auch fest, dass da Atemstörungen entstehen. Und das kann man heutzutage ganz gut nachweisen.
Jetzt, das frage ich meine Gäste ja immer, gerade bei Ärzten. Wie kommt man also dazu, Schlafmedizin sich als Hauptfach zu nehmen? Denn ich kenne jetzt keine Serie, wo jetzt der Schlafmediziner irgendwelche Kriminalfälle löst oder in irgendwelchen amorösen Abenteuern verstrickt ist.
Ja, wie kommt man dazu? Wie ist das bei den meisten Menschen? Man erlernt einen Beruf, wenn man da Spaß dran hat und wenn man sich vorstellt, da kann man toll arbeiten. Und so war das bei mir natürlich auch. Ich bin deswegen Arzt geworden. Und dann entwickelt man sich ja weiter. Ich war erst Internist, also habe mich für innere Erkrankungen interessiert. Und an dem ersten Krankenhaus, wo ich war, wurde ein Schlaflabor eröffnet. Die ganze Schlafmedizin ist ja noch nicht so alt. Also Anfang der 90er Jahre kam das erst so ein bisschen auf. Und wir haben Ende der 90er Jahre bei uns ein Schlaflabor eröffnet und Anfang 2000 habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren und da zu arbeiten und bin dann hier hinterher hingewechselt und das Schlaflabor war auch hier schon installiert und das haben wir dann weiter ausgebaut.
Wie anfangs erwähnt, gibt es ja circa 6 Millionen Menschen in Deutschland, die schlecht schlafen. Was sind da so die häufigsten Probleme, mit denen diese Menschen zu Ihnen kommen?
Also die häufigsten Schlafstörungen, die wir so statistisch ermitteln, sind natürlich die Ein- und Durchschlafstörungen, muss man sagen. Das sind so 15-20% der Menschen, die darüber klagen. Und eine weitere Gruppe, große Gruppe mit Schlafstörungen sind Menschen, die zwar schlafen, aber sich am nächsten Tag müde und nicht ausgeschlafen fühlen, nicht erholt fühlen, Konzentrationsstörungen haben, abgeschlagen sind, obwohl sie eigentlich nach ihrer Meinung ja auch genug schlafen.
Die wohl bekannteste und weitverbreiteste Erkrankung ist da die Schlafapnoe, bei der es während des Schlafs zu sogenannten Atemaussetzern kommt. Und in Deutschland sind, wie ich gelesen habe, schätzungsweise 4 Millionen Menschen von dieser, das nennt sich obstruktiven Schlafapnoe betroffen. Dabei ist die Zahl bei den Männern höher als bei den Frauen. Etwa 30% der Männer und 13% der Frauen leiden zumindest an einer moderaten Form dieser Schlafapnoe. Was genau passiert da?
Ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also Schlafapnoe heißt ja übersetzt Atempausen oder Atemstörung im Schlaf. Und man weiß vielleicht noch nicht alle Zusammenhänge, wie diese Schlafapnoe entsteht, aber man weiß, dass bei bestimmten Menschen, die ja auch dann meistens schnarchen, der Atemweg eben relativ eng ist. Und im Schlaf, wenn sich die Muskeln alle entspannen, würden wir auch sitzen, wenn wir auf der Couch sitzen und einschlafen, dann fallen die Arme runter. Ne? So ist das eben auch im Schlaf, dass die Muskeln sich entspannen und so entspannt sich auch der Rachen. Und man geht davon aus, dass durch diese Entspannung im Rachen kommt es zu einer Enge. Und die ist bei dem einen mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger. Und wenn es dann zu einer Enge kommt, kommt die Luft nicht mehr so gut durch. Und wenn nicht mehr die Luft durchkommt, kann die Lunge sich nicht mehr mit Luft füllen und der Sauerstoff kann nicht ins Blut übergehen, es kommt zu Sauerstoffmangel. Und das ist dann immer ein Wechsel. Der Körper merkt das natürlich. Der weckt sie innerlich, wenn sie solche Atemstörungen haben. Aber in dem Moment, wenn sie sich wieder entspannen, fällt man immer wieder in diesen Zustand der Schlafapnoe zurück. Und so wechselt das die ganze Nacht. Je nach Schlaflage kann das nochmal unterschiedlich sein. In Rückenlage kommt auch dazu, dass der Atemweg dadurch verlegt wird, dass der Zungengrund nach hinten rutscht. Und solche Phänomene kommen dazu. Über die Zeit, durch das Schnarchen selber, wird es meist schlimmer, weil durch das Schnarchen wird die Schleimhaut und die Strukturen im Rachen sehr stark belastet. Und das führt dann zu einer, sage ich jetzt mal, es leiert aus das Gewebe. Also der Kollaps wird dann eher schlimmer. Genauso wie Altersvorgänge auch das Gewebe erschlaffen lassen und dadurch zu einer Verschlimmerung führen können. Das sind so die wesentlichen Ursachen der Schlafapnoe.
Was sind denn so die krassesten Folgen, die durch so eine Schlafapnoe kommen können? Ich denke jetzt im ersten Moment, naja, so ein bisschen schnarchen ist ja nicht wirklich schlimm. Aber wenn ich das jetzt so höre, was sind dann die Folgen, die daraus entstehen können?
Also Sie hatten eben schon erwähnt, wenn man nicht gut schläft, dann können die normalen physiologischen Vorgänge im Körper nicht mehr richtig ablaufen. Normalerweise ist es so, die Körpertemperatur fällt ab, der Blutdruck geht runter, der Puls geht runter, der Körper erholt sich, kommt zu Reparaturvorgängen an den Zellen, wenn man Zellschäden hat durch Sonneneinstrahlung, sonst irgendwas. Manche merken ja auch schon, wenn sie erkältet sind und sich ausschlafen, geht es ihnen besser, also da spielt das Immunsystem eine Rolle. Aber auch Gedächtnisleistung und so weiter. Wenn jetzt der Schlaf nicht mehr so ist, wie er sein sollte, kann das alles sich verschlechtern. Das heißt, die Patienten fühlen sich müde, weil sie nicht mehr erholt sind, obwohl sie vielleicht genug schlafen. Sie können sich nicht mehr konzentrieren. Es kommt dazu, dass sie in Situationen, wo sie zur Ruhe kommen, einschlafen. Manchmal sogar im Gespräch, wenn die Patienten mir das berichten. Die können nicht mehr Vokabeln lernen, das klappt nicht mehr so gut, die behalten das nicht mehr. Und im schlimmsten Fall, also es geht man sogar davon aus, dass diese Hirnleistungsstörungen auch dann vielleicht auch mit einer Demenz einhergehen können, im schlimmsten Fall. Dazu kommt noch, wenn man sehr unausgeschlafen ist, natürlich die Unfallneigung höher. Ne, gerade im Autoverkehr, wenn man dann vielleicht langsam fährt, langweilige Strecken hat, dann schaltet man ab und dann kann es zu Sekundenschlaf kommen. Aber auch bei der Arbeit, wenn man Maschinen bedient oder so, ist das natürlich nicht ausgeschlossen, dass da auch da Probleme entstehen können. Dann kommt es dazu, dass durch diese Veränderung der physiologischen Vorgänge im Körper Veränderungen auftreten, zum Beispiel vom Blutdruck. Das heißt, der Blutdruck steigt in der Nacht an, anstatt dass er runtergeht. Die Leute haben dann häufiger hohen Blutdruck, entwickeln häufiger hohen Blutdruck über die Jahre, entwickeln auch oft Herzrhythmusstörungen oder sogar Gefäßveränderungen, weil durch diese mechanischen Belastungen auch die Gefäße sich verändern mit der Zeit. Mhm. Also die Gefahr von Arteriosklerose mit den Folgeerkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt sind dann höher.
Also bin jetzt gerade erstaunt, wie viele Folgen also schlechter Schlaf hinter sich herziehen kann. Jetzt möchte ich natürlich nicht alle meine Missgeschicke immer auf Schlafapnoe schieben. Was sind denn so die Symptome, die mich als Betroffenen warnen könnten? Also wo Sie sagen, ja, das sind welche, da könnte man schon mal nachgucken, ob da was vorliegt.
Also Man sollte immer erstmal selbst überlegen, ist mein Schlaf ausreichend, schlafe ich lange genug? Wenn das der Fall ist, sollte man überlegen, bin ich fit? Also die meisten Menschen gehen ja zum Arzt, weil irgendwas nicht stimmt. Und oft ist das beim Schlafproblem, dass man eben sich nicht ausgeschlafen fühlt, dass man unerholt ist, Konzentrationsstörungen hat, nicht mehr teilnehmen kann, antriebslos ist, also sich gar nicht mehr aufraffen kann, nach der Arbeit irgendwas anderes zu unternehmen. Wenn sowas vorliegt, man weiß keinen Grund, dann sollte man mal nachfragen, ob in der Verwandtschaft oder jetzt auch bei der Ehefrau oder so schon mal aufgefallen ist, dass man schnarcht. Und wenn man schnarcht, das ist schon mal ein erster Hinweis, dass auch eine Schlafapnoe vorliegen kann. Wenn dann vielleicht auch noch der Hinweis kommt, ja, zwischendurch hörst du auch auf zu atmen oder das ist total lauter Schnarchen und dann ist es wieder weg, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass da möglicherweise eine Atemstörung vorliegt.
Jetzt gibt es ja verschiedene Apps, mit denen man seinen Schlaf aufzeichnen kann. Was sind denn so für Sie Pi mal Daumen, die Häufigkeit von Atemaussetzer oder die Dauer, wo man sagen könnte, ja, das ist schon kritisch?
Ja, das ist schwierig. Also man hat oder man macht das immer noch, dass man versucht, den Schweregrad der Erkrankung, also der Schlafapnoe, einzuteilen, indem man die Menge der Atemstörungen pro Stunde misst. Und man streitet sich heute ein bisschen darüber, ob das jetzt das Wesentliche ist, aber zumindest ist das ein Marker, den man gut nachweisen oder auch bestimmen kann. Das heißt, wenn jemand so 0 bis 5 Atemstörungen hat, ist das eigentlich so im Rahmen des Normalen. Über 5 ist es auffällig, über 15 spricht man von mittelgradiger Störung, über 30, 40 bei schwergradiger Störung. Aber da spielen auch andere Sachen eine Rolle, wie Tagesmüdigkeit. Es gibt auch Menschen, die haben Atemstörungen, sind aber gar nicht müde. Aber trotzdem muss man überlegen, hat das vielleicht ein Risiko für Herz und Gefäße? Und wenn die schon erkrankt sind, also schon Erkrankung haben in dem Bereich, dann wird man auch die vielleicht behandeln, obwohl gar keine Tagesmüdigkeit vorliegt.
Das ist natürlich die Frage, welche Therapien gibt es? Wahrscheinlich raten Sie mir, wie jeder Arzt, bei jeder Krankheit, gehen Sie viel an die frische Luft und nehmen Sie ab. Mache ich dann alles, aber was gibt es denn sonst noch für Therapien bei der Schlafapnoe?
Die Basis ist immer, dass man erstmal schaut, ob man alles tut, damit der Schlaf erstmal bequem und entspannt sein kann. Na, da sind die schlafhygienischen Maßnahmen, die man einhalten sollte. Darüber hinaus jetzt bei der Schlafapnoe speziell, wir wissen, dass Übergewicht Schlafapnoe fördert. Das heißt, wenn man weiß, man hat Schnarchen oder Atemstörungen, liegt natürlich immer ein Auge darauf, kann man möglicherweise Gewicht reduzieren, um da eine Besserung zu schaffen. Mhm. Das ist immer ein Faktor, der wichtig ist. Ansonsten geht es darum, alles zu vermeiden, was den Rachen reizt. Also auch Rauchen ist nicht gut für die Schlafapnoe, weil es den Rachen reizt, dadurch schwillt er ein bisschen an. Wenn man natürlich jetzt andere Maßnahmen ergreifen möchte, dann ist das nur möglich, wenn man auch einen Arzt aufsucht, dass der einem hilft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt nachgewiesen hat, dass eine Schlafapnoe vorliegt, dafür gibt es kleine Geräte, die man wie ein Langzeit-EKG-Gerät oder Langzeit-Blutdruckmessgerät mit nach Hause nehmen kann. Und dann wird dann praktisch zu Hause der Schlaf gemessen und der Arzt kann dann sehen an dieser Messung, sind da vermehrt Atemstörungen da. Und wenn das vorliegt, dann geht man meist in einen Schlaflabor, um das weiter nochmal abklären zu lassen. Und wenn sich das bestätigt hat, dann gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Das hängt natürlich immer noch ein bisschen von da, wie die Schlafapnoe ausgeprägt ist. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man versucht, die Lage zu ändern. Also es gibt Menschen, die nur in Rückenlage schnarchen. Da gibt es Westen, die man nehmen kann. Schwierigkeit ist dabei, dass wenn man nur mal auf einem Punkt auf der Seite liegt, ist das für viele unbequem, sodass sich das nicht so durchgesetzt hat. Dann gibt es Menschen, die nutzen sogenannte Protrusionsschienen. Das sind Schienen, die wir auf den Kiefer geschoben werden, sodass der Unterkiefer am Oberkiefer fixiert wird und nach vorne gezogen wird, sodass hinten im Rachen etwas Platz geschaffen wird. Das wirkt auch insbesondere in Rückenlage gut, weil dann der Zungengrund und der Unterkiefer nicht nach hinten fallen kann. Dann gibt es diese CPAP-Therapie. Das ist so ein Gerät, was man am Nachttisch hat, mit einer Maske, die man aufsetzt nachts, wenn man schläft. Und dieses Gerät erzeugt einen erhöhten Druck im Rachenbereich, indem es Luft in die Atemwege drückt. Und dieser Druck hält praktisch den Atemweg auf. Wenn man jetzt einschläft, fällt der Rachen nicht zusammen, sondern er bleibt offen. Und die Atemwege, und man kann jetzt wieder auf dieser Luftschiene ganz normal atmen. Dadurch, dass es nicht zum Verschluss kommt, es kommt nicht zum Schnarchen. Und das ist so die Standardtherapie bei den mittelschweren und schweren Formen heutzutage, bei der obstruktiven Schlafapnoe.
Was muss ich mir da für ein Gerät vorstellen? Knatternd, brummend, dampfend, irgendwo fiept was, ein kleines Fähnchen winkt oder mal ernsthaft gefragt, ist das laut?
Nein, also die Geräte selber sind inzwischen so leise, dass man sie eigentlich, wenn sie normal funktionieren, gar nicht hört. Was man hört, ist immer den Luftein- und Luftaustritt im Bereich der Schläuche und der Maske. Da hört man regelmäßig dann ein Atemgeräusch. Aber Wenn man die Partner fragt, sagen die, das ist viel, viel leiser als Schnarchen. Also insofern, der Versuch, es mal zu nutzen, auch wenn man vielleicht Angst vor Geräuschen hat, ist doch gut.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Es gibt ja noch weitere Schlafstörungen. Was sind da so die häufigsten, mit denen Sie zu tun haben?
Also die häufigste Schlafstörung ist sicherlich neben der obstruktiven Schlafapnoe, die ja einhergeht mit einer Tagesmüdigkeit, die Insomnie, die Schlaflosigkeit sozusagen, mit Ein- und Durchschlafstörung. Ja, circa 15-20% leiden unter solch einer Störung. Und da ist es ganz wichtig, dass man danach schaut, ist denn der Schlaf erholsam, ist der ausreichend, ne, stimmen die Umgebungsbedingungen, da kann man viel dran tun.
Welche Ursachen gibt es so grundsätzlich für diese ganzen Schlafprobleme? Stress, Ernährung, auch Rauchen, nehme ich mal an?
Ja, also die Insomnie hat sicherlich, kann verschiedene Ursachen haben. Das ist auch nicht immer einfach herauszufinden. Es gibt manchmal Ereignisse, die dazu führen, dass man nicht mehr richtig gut durchschläft, weil man sich eben Sorgen macht, weil man Stress hat. Und wenn man das dann nicht in einer gewissen Zeit wieder zurückführt in einen normalen Schlaf, kann sich das verfestigen. Ne? Mhm. Das kann ein Todesfall sein vom näheren Familienangehörigen, das kann Stress haben beim Beruf, irgendwelche lebensverändernden Dinge. Und dann manifestiert sich das chronisch, wenn man das nicht behandeln kann. Das können aber auch ganz andere Dinge sein. Ne? Wenn man viel arbeitet und dann nicht ausreichend schläft, dann reicht das schon dafür, dass man nicht erholt ist, weil man eben zu wenig schläft. Und dann macht man sich vielleicht noch Gedanken, weil man sich immer nur an die Arbeit denkt und wacht dann auf nachts und kann nicht wieder einschlafen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.
Jetzt habe ich gelesen, wahrscheinlich in der Rentner-Bravo oder so, dass Schlafprobleme häufig nicht wirklich oder nicht richtig diagnostiziert werden. Ich will ja jetzt gar keine Ärzte angreifen. Aber wie komme ich denn dazu, dass mein Schlaf mal professionell aufgezeichnet wird? Ich stelle mir nicht vor, dass ich jetzt einfach an einem Schlaflabor vorbeikomme, klingel und sage, könnten Sie bitte meinen Schlaf mal aufzeichnen. Also wie komme ich dazu, mal in einem Schlaflabor richtig untersucht zu werden?
Also man muss immer unterscheiden, welche Ursache dann dahinter steckt. Also wir sind ein Schlaflabor und das bedeutet, wir versuchen, die Patienten im Schlaf zu untersuchen. Wenn Menschen jetzt eine Insomnie zum Beispiel, also Schlaflosigkeit haben, dann hat das oft andere externe oder Probleme, die eher psychologischerseits oder psychiatrischerseits untersucht werden müssen. Aber auch da sollte man immer mal einmal überlegen, muss man den Schlaf untersuchen, ob im Schlaf vielleicht Störungen sind, die diese Insomnie auslösen. Wenn man jetzt Hinweise hat auf eine Störung im Schlaf, dann geht man in der Regel zu seinem Hausarzt, spricht den an, ob er da weiß, wie man jetzt weiter verfahren soll. Der hat ja auch meistens schon viel Erfahrung mit Patienten solcher Art. Und wenn man den Hinweis hat, da könnten Atemstörungen vorliegen nachts, dann gibt es meist diese Polygraphie, dieses kleine Gerät, wie beim Langzeit-EKG, was man mit nach Hause nimmt und dann wird gemessen, sind da Atemstörungen. Also die obstruktive Schlafapnoe kann man oft schon ambulant gut nachweisen. Mhm. Wenn man da aber nichts findet und man hat eine Ein- und Durchschlafstörung oder Müdigkeit über Tag, auch dann ist es gerechtfertigt, dass man dann überlegt, weiter zu suchen und den Schlaf einmal im Schlaflabor untersuchen zu lassen. Eine sogenannte Polysomnographie zu machen. Das heißt, im Schlaflabor wird man sehr intensiv auch verkabelt. Da wird geguckt, wie sind meine Hirnströme. Das heißt, wie arbeitet das Gehirn gerade? Wie bewegen sich die Augen? Sind die Muskeln angespannt? Bewege ich mich im Schlaf? Das heißt, man wird auch per Video angeschaut, bzw. es wird dokumentiert. Dann werden natürlich Atembewegungen aufgezeichnet, aber auch der Sauerstoffgehalt im Blut und der Luftfluss über Nase und Mund. Und diese ganzen Signale führen dann dazu, dass man eben was etwa den Schlaf selber aussagen kann.
Okay, aber wie ist das dann, wenn ich ins Schlaflabor komme? Ich werde verkabelt, ich sehe Geräte, weiß, dass ich über eine Kamera oder Ähnliches beobachtet werde und bin dann wahrscheinlich auch grundsätzlich ziemlich nervös. Kommt dann jemand und liest mir eine gute Nachtgeschichte vor oder wie finde ich dann in einen relativ normalen Schlaf?
Ja, das ist auch mal wieder erstaunlich, wie gut die Leute trotz der ganzen Kabel hier schlafen können. Aber sicherlich ist das so, das ist so ein bisschen Laborbedingung. Allein schon, dass man in einem anderen Raum schläft als zu Hause. Ne, der hat eine andere Temperatur, das sind andere Geräusche. Das ist schon mal für viele ungewohnt. Und dann kommen natürlich die Kabel dazu. Aber erstaunlicherweise schlafen die meisten Menschen doch ganz gut oder zumindest so gut, dass wir ausreichend Informationen bekommen, um das auszuwerten. Ja, also wir planen hier im Schlaflabor auch immer zwei Nächte. Ne, also wenn der erste Nacht zum Beispiel kein ausreichender Befund zu erheben ist oder der Befund nicht ganz klar ist, lassen wir Patienten immer eine zweite Nacht schlafen. Und dann kennen die meisten Menschen schon die Situation. Und das ist für viele dann auch schon deutlich erleichternd. Und wenn man die erste Nacht nicht gut geschlafen hat, schläft man manchmal die zweite auch besser, sodass das dann in der Regel ganz gut klappt.
Naja, das klingt dann doch relativ entspannt. Jetzt wollen wir natürlich auch immer unseren Hörern etwas mitgeben. Haben Sie denn Tipps, wie man in einen guten Schlaf findet nochmal? Oder was sollte man berücksichtigen, bevor man zu Bett geht?
Also gerade dann, wenn man Beschwerden hat, sollte man erstmal sich selber die Frage stellen, schlafe ich genug? Das heißt, wenn man mal im Urlaub ist oder so, dass man entspannt ist, keinen Stress hat, dass man dann sich beobachtet, wie ist so meine persönliche Schlafdauer, die ich brauche. In Europa sind das so 7-8 Stunden im Schnitt, aber da gibt es große Variationen. Es gibt welche, die können 4 Stunden schlafen, fühlen sich fit, sind leistungsfähig und es gibt welche, die brauchen ihre 9 Stunden und dann geht es ihnen gut. Das heißt, das sollte man erstmal bei sich beobachten, dass man diese Schlafdauer bekommt. Man sollte regelmäßig, zu einer regelmäßigen Zeit, wenn es irgendwie möglich ist, zu Bett gehen und auch wieder aufstehen. Man sollte das Schlafzimmer so einrichten, dass es gemütlich ist, dass es entspannt ist, auch von den Farben gemütlich ist. Man sollte vermeiden, das Bett zum Arbeiten oder zum Fernsehen zu nutzen, weil das ist doch eher ablenkend und aufwühlend. Auch Computer und Handys mit ihrem Licht immer und diesen schnellen Bewegungen und Flackern sind keine guten Hilfsmittel, um einzuschlafen. Besser ist vielleicht, man gewöhnt sich an, abends ein Ritual durchzuführen. Ne? In Ruhe sich fertig zu machen, vielleicht ins Bett zu gehen, ein paar Minuten noch entspannt zu lesen. Irgendwas Entspanntes, nicht jetzt unbedingt was aufregend, zu aufregend ist, aber irgendwas, was einen so ein bisschen runterkommen lässt, abschalten lässt. Gerade wenn man noch viel im Kopf hat, viel Gedanken hat, dann hilft das, so ein bisschen abzuschalten. Gerade wenn man jetzt Probleme hat, sollte man vielleicht die vorher einfach mal abends aufschreiben und dann mit sie weg sind. Oder wenn man sagt, ich muss das morgen unbedingt erledigen, dann schreibt man sich das auf und kann man morgens früh drauf gucken, dann weiß man, man vergisst das nicht. Man kann sich einen Wecker stellen, man sollte aber nicht ständig nachts auf die Uhr gucken. Lieber 5 Wecker stellen und weiß, ich wach zu dem Zeitpunkt auf und dann zwischendurch nicht immer auf die Uhr gucken, weil damit triggert man sozusagen immer wieder Aufwachen in der nächsten Nacht. Der Körper gewöhnt sich daran. Viele kennen das. Wenn man zur Arbeit geht, morgens um 6 regelmäßig wird man kurz vor 6 wach und oder kurz vor dem Wecker wach und ist schon fit, weil der Körper schon weiß, ah, ich muss gleich aufstehen. Also da gibt es so eine gewisse Rhythmik und das kann man natürlich auch falsch programmieren, diese innere Uhr. Ne, wenn man dann immer wieder zur gleichen Zeit auf die Uhr guckt, immer wieder wach wird und irgendwas macht, aufsteht, isst oder sonst was, das ist dann nicht hilfreich.
Ich musste jetzt mal auf die Uhr gucken, weil wir ja auch langsam zum Ende kommen. Das ist so die typische Schlafhygiene, die Sie gerade gesagt haben. Ne?
Also, da gibt es sicherlich noch mehr Sachen. Also man sollte vor den letzten 4 Stunden vielleicht vor dem Schlafen gehen nicht unbedingt Kaffee trinken, rauchen und Tee, also alles, was so ein bisschen aufputscht. Man sollte 3 Stunden vor dem zu Bett gehen vielleicht nicht große Mahlzeiten zu sich nehmen. Man kann, wie gesagt, man sollte nicht abends noch viel Sport treiben intensiv. Da braucht man auch eine gewisse Zeit, so 2-3 Stunden vielleicht zum Abschalten. Und man sollte, wie gesagt, die Atmosphäre erholsam gestalten. Und wenn man nachts wirklich mal wach wird oder ins Bett geht und man kann nicht einschlafen, dann sollte man auch aufstehen und sich vielleicht noch mal was machen, auch Kaffee. Was lesen. Ja, nicht Kaffee trinken, aber vielleicht was entspannt machen. Also sich in den Sessel setzen, man merkt, jetzt wird man müde, dann wieder ins Bett gehen. Weil das Bett sollte ein Ort sein zum Schlafen und nicht zum Wachen. Und wenn man da nur Stress hat, bringt das auch nichts.
Also ich habe bei mir im Bett absolutes Handy- und Fernsehverbot. Handy nur als Wecker. Da sind aber auch 3 Wecker, damit ich wach werde und nicht auf die Uhr gucken muss. Ich habe jetzt mal gelesen, dass in einer amerikanischen Studie bereits vor 20 Jahren herausgefunden wurde, dass Schäfchenzählen eigentlich gar nicht hilft. Was sagen Sie jetzt dazu?
Ich habe es noch nie selber ausprobiert. Aber ich denke, der Effekt ist, dass man irgendwas macht, um sich abzulenken. Also, dass man nicht irgendwie in Gedanken sich vergeht und dadurch nicht einschlafen kann, sondern sich wirklich abzulenken, zur Ruhe zu kommen und irgendwas macht, was einen so ein bisschen entspannt. Ne? Geht sicherlich auch, wenn man entspannte Musik hört, ne? Oder wie gesagt eine Geschichte, aber sollte halt entspannend sein. Aber flackernde Bilder vom Handy oder Fernsehen gehören halt leider nicht dazu.
Ja, ich denke mal, das sollte jetzt unseren Hörerinnen nach dieser Sendung auch klar sein. Herr Dr. Triesch, ich bedanke mich für diese wirklich spannende Sendung. Hat mir sehr Spaß gemacht und es war kein bisschen einschläfernd. Und ich glaube auch nicht, dass unsere HörerInnen heute Schäfchen gezählt haben. Herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Und ich verabschiede mich aus dieser Sendung aus Lebenslinien mit dem Satz des großen Joe Stormer: The future is unwritten.